Herzlich willkommen, Tonspur Wissen ist hier und hier ist Ursula Weidenfeld.
Tatsächlich geht dieser Trend wieder zurück, den Kaffee pur zu trinken, und ich bin mir auch sicher, dass es wieder eher zu diesem, ja, ich bestelle mir jetzt einen Filterkaffee oder einen kleinen Espresso nach dem Essen. Ich denke, das kommt wieder zurück.
Warum trinken wir Kaffee? Fragen wir zwei Experten. Fragen wir Colleen Bichelmeier und Roman Lang.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Heute haben wir wieder mal eine Hörerfrage, die wir diskutieren können, und dafür sind wir natürlich immer besonders dankbar. Wir wurden gefragt, ob Kaffee gesund ist, und wie jede Woche haben wir dafür Experten gesucht, die noch ein bisschen mehr wissen als nur diese Frage. Wenn Sie und ihr also auch eine Frage habt, wir freuen uns wirklich drüber. Die Mailadresse ist tonspur@rheinische-post.de, und natürlich sind wir auch dankbar für jede Art von Lob und Kritik. Dankeschön. Also, ist Kaffee gesund? Warum schmeckt er manchmal bitter, manchmal sauer und nur manchmal gut? Wem schmeckt Kaffee überhaupt und warum trinken wir den? Und ganz wichtig, wird er noch knapper und teurer, als er jetzt schon ist? All das kann ich mit Roman Lang und mit Colleen Bichelmeier diskutieren. Die beiden forschen am Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der Technischen Universität München. Hallo Frau Bichelmeier und hallo Herr Lang. Ja, wir haben uns zum Thema Kaffee verabredet, und bevor wir über Ihre Forschung sprechen, wollen wir erstmal ganz allgemein fragen, was ist Kaffee, Herr Lang?
Für den Verbraucher ist Kaffee also erstmal das Kaffeegetränk, das, was wir konsumieren, zum Beispiel zum Frühstück. Unter Kaffee versteht man natürlich auch das geröstete Kaffeemehl, das, woraus das Getränk hergestellt wird. Wir verstehen darunter das Agrarprodukt, also den Samen der Kaffeekirsche. Und natürlich verstehen wir auch die Kaffeepflanze unter dem Begriff Kaffee. Und jetzt mal losgelöst von diesen Produkten oder Pflanzen, verstehen wir unter Kaffee natürlich auch das Zusammenkommen auf einen Kaffee, also das gesellige, gemeinsame Zusammensein. Also es ist ein recht vielschichtiger Begriff.
Fangen wir doch mal mit der Kaffeepflanze an. Ist das ein Baum, ein Busch oder eine Staude?
Ja, die Kaffeepflanze ist ein mittelgroßer Baum. Das sind Bäume, das stimmt.
Und wo wächst der Kaffeebaum?
Also optimalerweise gedeiht die Kaffeepflanze in den tropischen Regionen der Erde. Man spricht von dem sogenannten Kaffeegürtel. Das ist ein breiter Bereich. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. 23 Grad nördliche Breite, 25 Grad südliche Breite um den Äquator herum, wo die klimatischen Bedingungen optimal sind für das Gedeihen der Kaffeepflanze. Also ausreichend Sonnenschein, ausreichend Wärme, ausreichend Niederschläge.
Und wie wächst Kaffee?
Ja gut, es gibt natürlich diese kleinen Kaffeepflanzennester, die irgendwo im tropischen Wald sind. Aber üblicherweise wird Kaffee ja für kommerzielle Zwecke in sehr großen Kulturen gehalten. Und da spricht man einmal vom Hochlandkaffee, das ist der Arabica. Der braucht für optimales Gedeihen eine gewisse Höhe. Man sagt so um die 600 Meter mindestens über dem Meeresspiegel. Und der Robusta, der wächst auch, also der Tieflandkaffee, der wächst auch außerhalb dieser Höhen.
Arabica ist der anspruchsvollere und auch, glaube ich, der teurere. Und man denkt auch der bessere. Und Robusta ist eben so das Allerweltsgewächs, was praktisch überall wächst, wo die klimatischen Bedingungen stimmen. Wie kommt denn der wie entsteht denn dann der Kaffee, die Kaffeebohne?
Ja, also der der Kaffeebaum wächst bildet dann Früchte aus. Die werden als Kaffeekirschen bezeichnet. Das sind Steinfrüchte, die im Inneren die sogenannten Kaffeebohnen beherbergen. Das sind zwei Samen mit einer jeweils abgeplatteten Seite, die einander gegenüberliegen. Und das ist im Grunde das, was man erntet. Oder was man haben möchte. Geerntet wird natürlich die Kaffeefrucht, also die Kirschen, die werden händisch oder maschinell vom Baum gepflückt. Und dann wird über verschiedene Verfahren, entweder das nasse oder das trockene Verfahren das Fruchtfleisch von den Samen entfernt. Gibt es noch verschiedene Sortier- und Waschschritte dazwischen. Und das, was dann als Agrarprodukt da ist, was dann wirklich von den Anbauländern in die Industrieländer gehandelt wird, das ist dann der Rohkaffee. Das ist wirklich der auf 12% Wassergehalt getrocknete Samen der Kaffeekirsche.
Das der ist aber gar nicht so braun, wie wir den kennen, sondern der ist grün.
Ja, genau, der ist grün. Der wird erst braun durch den Veredelungsprozess. Das ist das, was man unter dem Rösten versteht. Das Rösten ist das, was den Kaffee eigentlich wirklich erst zu dem macht, wie wir ihn kennen. Also das Rösten ist notwendig, um die Farbentwicklung, also um die Farbe zu entwickeln und natürlich auch um das röstige Aroma, den bitteren Geschmack und das, was wir dann später im Getränk auch genießen, zu generieren.
Wo wird der Kaffee geröstet?
Für den lokalen Gebrauch rösten die Leute natürlich ihren Eigenbedarf vor Ort, aber die mit Abstand bedeutendste Menge, die geht natürlich in die kommerziellen Prozessierungswege. Das findet typischerweise in den Industrieländern statt, also USA, Europa, Deutschland ist ein ganz großer Kaffeeröster international. Da wird der Rohkaffee dann hingehandelt, verschifft. Und er kommt dann hier in die großen Röstereien.
Warum wird Kaffee dann knapp?
Der eine ist, dass der Klimawandel dazu führt, dass unvorhergesehene Wetterphänomene wie plötzliche Dürren oder unvorhergesehene Dürren und genauso in die andere Richtung unvorhergesehene Überschwemmungen dazu beitragen, dass die Kaffeepflanze erstens nicht optimal gedeihen kann und zweitens auch wirklich Ernte zerstört wird. Das ist der eine Aspekt. Und ein weiterer Aspekt ist, dass, zumindest wie gesagt, habe ich so gelesen, dass China und Indien als traditionelle Teenationen den Kaffee jetzt auch immer mehr für sich entdecken und somit ein ganz bedeutender Markt entsteht und ein ganz bedeutender Bedarf. Und dass da natürlich dann ein verknapptes Angebot und eine gestiegene Nachfrage aufeinanderprallen, das sehen wir dann im Preis.
Warum weitet man dann nicht einfach den Kaffeeanbau aus?
Wie gesagt, Kaffee wächst in den tropischen Gebieten der Erde und ohne da jetzt Spezialist für zu sein, ist es natürlich immer problematisch, tropischen Regenwald für Agrarnutzung zu opfern. Das ist mit Sicherheit ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist, wie gesagt, der Klimawandel schraubt die globale Temperatur immer weiter nach oben. Die Kaffeepflanze kommt da schlecht mit zurecht. Ist natürlich auch die Frage, wie ertragreich die Kaffeeernte wird, wenn die klimatischen Bedingungen suboptimal für das Wachstum der Kaffeepflanze sind oder ob man da schauen sollte, ob es Alternativen zu dem Coffea arabica gibt.
Warum ist es denn so wichtig für uns, Kaffee zu trinken oder Kaffee zu haben?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen ein kulturelles Ding. Es ist jetzt nicht so, dass wir in Deutschland erst seit 100 Jahren Kaffee trinken. Europa hat ja eine jahrhundertelange Kaffeekultur. Das ist ja irgendwann 1500, 1600, Ende des 16. Jahrhunderts nach Europa gekommen. Und damit ist dann praktisch auch der Beginn der Kaffeekultur in Europa entstanden. Also die ersten Kaffeehäuser haben sich gebildet und so ist Stück für Stück dieses Luxusgut Kaffee in den Haushalt des Normalverbrauchers eingezogen.
Ich meine, das ist doch ganz erstaunlich, dass wir immer noch so das Gefühl haben, Kaffee ist was Besonderes. Und jetzt im Moment ist es ja so, dass nicht mehr das Verfügbarsein von Kaffee eine Rolle spielt, sondern die Frage, habe ich eine Siebträgermaschine, mache ich Cold Brew, mache ich immer noch den normalen Kaffee in der normalen Kaffeeautomaten. Und das ist ja viel mehr als nur eine Entscheidung, wie man Kaffee gebraucht, sondern es sagt ja auch was über uns aus. Wie kommt das, dass Kaffee sowas ist, was etwas über uns aussagt? Die Art, wie wir Kaffee trinken, wie viel wir davon trinken, welchen wir mögen.
Ja, weiß nicht, ob das Ihre Frage richtig beantwortet, aber prinzipiell kann man ja überlegen, warum trinken wir Kaffee? Für viele ist das natürlich ein Lifestyle-Ding. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, ich trinke vielleicht morgens einen Kaffee, um irgendwie in die Gänge zu kommen. Das heißt, als Koffeinquelle sozusagen. Aber allein schon der Begriff Kaffeepause, der ja praktisch bei jedem Meeting, bei jedem Zusammentreffen, auch in der Arbeit, einfach ein fixer Tagesordnungspunkt ist, als Synonym für eine Pause von der Arbeit zum Luftschnappen, zum sich erfrischen. Allein das ist ja ein etablierter Begriff, der einfach auch aussagt, wie das in unserer Kultur ein fester Bestandteil ist. Aber Sie kennen das vielleicht, dass Sie sich mit den Eltern oder Oma oder Freunden auf einen Kaffee verabreden. Ja, das sind geliebgewordene Traditionen, um, wie gesagt, eine gute Zeit miteinander verbringen zu können.
Da sind wir einmal bei der guten Zeit und auf der anderen Seite, das haben Sie schon gesagt, Sie trinken morgens Kaffee, um wach zu werden. Das mache ich auch, das macht ja praktisch jeder, der wach werden muss, der trinkt Kaffee, weil da Koffein drin ist. Da sind wir jetzt bei dem, worüber Sie beide forschen. Frau Bichelmeier, wenn ich darf, würde ich Sie jetzt auch gerne ins Gespräch holen, nämlich bei der Frage, was ist im Kaffee, was uns schmeckt?
Also einerseits natürlich ganz viele verschiedene Aromastoffe und die sehr typisch für Kaffee sind. Also ich denke mal, jeder würde den Unterschied zwischen Kaffee und Tee direkt rausschmecken, weil es einfach eine, auch wenn zwischen den verschiedenen Kaffeezubereitungen und den Kaffeesorten es Unterschiede gibt, erkennt man sofort den Kaffee. Und diese Geschmacksstoffe, die sind sehr typisch und sehr einzigartig und auch wegen des Geschmacks trinken wir eben auch Kaffee.
Was ist denn das Hauptding, was uns beschäftigt? Das ist ja erstmal Koffein.
Also mit Koffein verbinden ja wir alle oder die meisten die anregende Wirkung, die wir auch erzielen wollen, wenn wir Kaffee trinken. Und ich würde auch mal behaupten, dass Koffein eines der am meisten untersuchten Substanzen in Kaffee ist. Also man weiß schon sehr viel über Koffein. Man weiß auch, dass Koffein selbst bitter schmeckt und damit wird es eben auch in Zusammenhang gebracht.
Koffein ist ja, glaube ich, etwas, was dem körpereigenen Transmittern sehr ähnlich ist und was deshalb uns auch so unmittelbar anspricht. Herr Lang, stimmt das?
Ja, das stimmt. Man sagt, dass Koffein die Adenosinrezeptoren anspricht, was neurotransmitterartig funktioniert und dadurch dann eine zentralnervöse Stimulation erfolgt, die einen praktisch aufmerksam macht. Also das ist im Grunde der Grund, weshalb wir morgens Kaffee trinken, dass wir ein bisschen den Schlaf abschütteln und ein bisschen eher in die Gänge kommen. Aber was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, weil wir jetzt die Begriffe Geschmack und Aroma schon hatten. Im Grunde müssen wir da differenzieren oder wir im lebensmittelchemischen Bereich differenzieren da einmal in die Geruchsstoffe und in die Geschmacksstoffe. Wenn Sie Kaffee trinken, nehmen Sie die natürlich nicht differenziert voneinander wahr, sondern als einen großen Blumenstrauß aus sensorischen Eindrücken. Und wie gesagt, wenn man da differenziert, das eine, was Sie wirklich mit dem Kaffee jetzt verbinden, das den röstigen Duft und den das angenehm Röstige, das sind im Grunde Geruchsstoffe, also flüchtige Substanzen. Und das, was Sie wirklich auf der Zunge schmecken, das sind die nicht flüchtigen Substanzen, das sind die Bitterstoffe, adstringierenden Substanzen. Da muss man ein bisschen differenzieren. Also womit wir uns jetzt in unserer Forschung zum Beispiel beschäftigen, hat natürlich einen Fokus auf den Geschmacksstoffen, auf den nicht flüchtigen Substanzen.
Aber also das ist total wichtig, das nochmal zu sagen. Alles, ja, was man riecht, ist Aroma, alles, was man schmeckt, ist Geschmack und der Geschmack sitzt auf der Zunge. Und nur, um das auch noch zu erklären, astringierend heißt, dass man so ein trockenes, dass man einen trockenen Mund bekommt oder dass sich sowas zusammenzieht im Mund.
Ja, genau. Das Paradebeispiel ist, wenn man sich vorstellt, einen trockenen Rotwein zu trinken und sich den Sinneseindruck vorstellt, der dann im Mund zurückbleibt. Also, dass die Zunge sich trocken, pelzig anfühlt weil da einfach so viele azotogene Substanzen drin sind.
Das würde jeder Rotweintrinker, jeder Rotweinfreund natürlich bestreiten, dass das so ist. Aber das kennt man ja vom Kaffeetrinken tatsächlich. Oder ich erinnere das jedenfalls, wenn so ein Kaffee richtig bitter ist, dass man dann hinterher ein komisches Gefühl im Mund hat. Wenn ich in so einem Büro einen Kaffee angeboten kriege, dann ist der eigentlich immer sauer.
Das geht mir genauso.
Frau Wichtelmeier, also, Ihnen auch?
Es kommt drauf an. Also sowohl auf die Zubereitungsart kommt es an, als auch irgendwie die Wasserqualität oder auch die Kaffeesorte. Also ob der eben sehr sauer ist oder es kommt auch drauf an, tatsächlich, ob Sie Ihren Kaffee mit Milch trinken oder komplett schwarz. Da finde ich zum Beispiel, also meiner Meinung nach ist der Kaffee weniger sauer, wenn ich den mit Milch trinke, als wenn ich den pur und schwarz trinke.
Aber Kaffee ist schon auch in sich sauer, oder ist das ein falscher Eindruck, den man hat?
Also wenn man einen wässrigen Extrakt aus dem grünen, ungerösteten Kaffee macht, dann schmeckt er eigentlich relativ langweilig. Das ist so ein süßliches, heuartiges Aroma, süßlicher Geschmack, was man da wahrnimmt. Da ist eigentlich nichts von dem, was man dann im Röstkaffee-Getränk wahrnimmt, drin. Und durch das Rösten wird eine ganze Reihe neuer Substanzen gebildet, pyrolytisch aus Substanzen, die im Rohkaffee drin sind. Und dadurch wird im Grunde das Geschmacksprofil des Röstkaffees, der sich durch Astringenz, Säure und Bitterkeit auszeichnet, gebildet. Ich weiß, dass die absoluten Sensorik-Fachleute da auch schokoladige Noten rein interpretieren. Für mich als normalen Kaffeekonsumenten ist das schwer. Ich nehme das als bitter wahr und als sauer wahr.
Also man sagt, dass tatsächlich der Einsatz von Filterpapier, zum Beispiel beim Filterkaffee, bestimmte Öle und diese kleinen festen Partikel zurückhält. Und die können dann die Bitterkeit verstärken. Also man sagt vom Filterkaffee, dass der eher mild und weniger bitter schmeckt. Bei der Siebträgermaschine hat man meistens einen intensiven, einen sehr kräftigen und bitteren Geschmack. Und auch zum Beispiel die bekannte French Press Methode, da haben wir ein eher gröberes Sieb im Gegensatz zu einem Filterpapier. Da hat man eher so einen, sagt man, einen vollen Geschmack. Also nicht sehr mild, auch nicht wenig bitter, einfach voll in dem Geschmacks- und Aromaprofil.
Wenn ich Kaffee bitter finde, findet den mein Nachbar auch bitter?
Wir haben in unserer Forschung gezeigt, dass die Wahrnehmung der Bitterkeit in Kaffee genetisch veranlagt ist. Und zwar hängt es vom sogenannten Genotyp ab. Und zwar haben wir bestimmte Bitterrezeptoren, nicht nur auf der Zunge, aber auch anderswo im Körper. Aber diese sind jetzt erstmal auf der Zunge wichtig. Und ein Bitterrezeptor davon, der TAS2R43, der wird in 20% der europäischen Bevölkerung eben sozusagen vermisst. Also 20% der europäischen Bevölkerung haben diesen Bitterrezeptor nicht. Und die Bitterstoffe, an denen wir zum Beispiel forschen, die Ditabinglykoside, die docken an diesen Bitterrezeptor, an diesen spezifischen. Und wenn der natürlich nicht vorhanden ist, dann können diese Bittersubstanzen diesen Bitterrezeptor nicht aktivieren und dadurch kommt keine Signaltransduktion an und wir nehmen diese Bitterstoffe als nicht oder weniger bitter wahr, weil die Substanzen natürlich nicht nur einen, sondern zum Beispiel auch zwei Bitterrezeptoren aktivieren. Das heißt, in Kürze gesagt, es ist genetisch veranlagt, wie sehr wir bitter schmecken.
Also TAS2R43 hört sich ja eher nach Star Trek an als nach einer gemütlichen Kaffeestunde. Warum gibt es diese genetische Varianz? Herr Lang.
Der Geschmackssinn ist einer der fünf Sinne des Menschen und der Geschmack teilt sich in die Geschmackswahrnehmungen süß, salzig, sauer, umami und bitter auf. Das ist im Grunde das Spektrum, was man über die Geschmacksrezeptoren abdeckt. Und der Bittergeschmack selber, der wird über ungefähr 25 einzelne Bitterrezeptoren vermittelt, die unterschiedlich breit getuned sind, wie man sagt. Es gibt eine Handvoll von Rezeptoren, die sind sehr spezifisch, da binden nur wenige bekannte Substanzen dran. Und dann gibt es Rezeptoren, die sind relativ breit, die sind weniger selektiv für Strukturen.
Gibt es denn so Bitterstoffklassen, die dann nur in einer Sorte, also nur in Arabica oder nur in Robusta drin sind?
Ja, die gibt es. Die Terpene sind in beiden drin, in Arabica und Robusta.
Was ist
aber
das?
Die Terpene, das sind Substanzen, die auf 20 Kohlenstoffatomen beruhen, die zyklisch angeordnet sind. Das sind üblicherweise vier Ringe, 1, 2, 3, 4, ja, es sind vier Ringe, die kondensiert sind in ein sogenanntes Kauran-Grundgerüst. Und die bekanntesten, die sind dann noch an verschiedenen Stellen substituiert mit Hydroxylgruppen oder Methylgruppen. Und die bekanntesten sind Caviol und Cafestol. Die gibt es jetzt in beiden, Arabica und Robusta, nur in Arabica um ein Vielfaches mehr. Und die Substanzklasse der Diterpen-Glycoside, das heißt dieses Diterpen-Grundgerüst, das dann glykosidisch an einen Zucker gebunden ist, das ist auch in Arabica um den Faktor 100 ungefähr mehr drin als in Robusta. Und ein Vertreter dieser Substanz ist das sogenannte Mosambiosid. Das ist ein Derivat des Cafestols, also eine strukturell sehr nah verwandte Substanz, die glykosidisch an einen Zucker gebunden ist und damit im Gegensatz zum Cafestol gut wasserlöslich ist und beim Aufbrühen zu nahezu 100% ins Kaffeegetränk übergeht. Und dieses Mosambiosid ist eine Substanz, die Cholin beforscht. Das ist eine bittere Substanz, die ist ungefähr 10-mal bitterer als Koffein. Und ja, im Gegensatz zum Koffein, was 5 verschiedene Bitterrezeptoren anspricht, spricht das Mosambiosid 2 Bitterrezeptoren an. Den TAS2R43, den wir schon erwähnt hatten, und den TAS2R46. Und ja, wie Colin erwähnt hat, der TAS2R43 ist der 20% der Bevölkerung fehlt. Das heißt, die Leute empfinden diese Substanz als weniger bitter. Und beim Rösten wird aus dem Mosambiosid eine Reihe von bitteren Röstprodukten gebildet, die alle strukturell sehr nah aneinander sind, die aber deutlich bitterer sind als das Mosambiosid selber.
Ah, und das ist der Grund, weshalb manche Leute Kaffee dann am Ende bitterer empfinden als andere.
Das ist ein Beispiel dafür, für eine Substanzklasse, die abhängig von ihrem Genotyp, ob sie diesen Bitterrezeptor TAS2R43 ausbilden oder nicht, stärker bitter wahrgenommen werden kann oder weniger bitter wahrgenommen werden kann.
Und machen Sie das weiter? Also forschen Sie an weiteren Rezeptoren, die uns dann möglicherweise auch noch Auskunft darüber geben, ob wir zu Typen gehören, die bitter als eher unangenehm empfinden oder als eher angenehm?
Ja, das ist ein recht breites Forschungsfeld, das Colin und ich mit unserem Kollegen Mike Behrens machen.
Den hatten wir schon hier in diesem Podcast.
Nämlich, wenn Sie oder ich irgendwas Bitteres essen oder trinken, wie eine Tasse Kaffee, dann sprechen die enthaltenen Substanzen ja verschiedene Bitterrezeptoren an. In unserem Gehirn wird das aber alles zu einem Signal, zu dem Signal bitter, in unterschiedlicher Intensität zusammengesetzt. Und was Colin und ich mit dem Herrn Behrens zusammen gemacht haben, ist jetzt eine Strukturklasse ganz intensiv zu beforschen und zu klären, welche einzelnen Bitterrezeptoren denn da überhaupt eingeschaltet werden oder nicht eingeschaltet werden beim Konsum. Und mit diesen Diterpen-Glykosiden, mit dem Mosambiosid, haben wir jetzt eigentlich die erste Bitterstoffklasse, die bekannt ist, in dieser Intensität beforscht und die Daten publiziert. Und es gibt ja noch eine ganze Reihe weiterer Bitterstoffklassen, die bekannt sind, von denen man nicht weiß, über welche Bitterrezeptoren der Geschmackseindruck bitter ausgelöst wird. Und das ist ein relativ breites Feld, was wir auch weiter beforschen werden.
Wer interessiert sich dafür, welche Bitterrezeptoren, welche Bitterstoffe wie aufnehmen oder wie erkennen? Ist das die Ernährungsindustrie, die dann sagt, das finden wir interessant, weil wir das Design unserer künftigen Nahrungsmittel darauf abstellen können? Oder sind es sind es Züchter von Pflanzen, die sagen, wenn wir das so züchten, dann schmeckt der Spargel am Ende allen oder der Endiviensalat oder der Chicorée?
Ja, mit Sicherheit. Also das Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie ist ja ein Institut, was anwendungsorientierte Grundlagenforschung macht. Das heißt, diese Anwendung, die soll dann auf Basis der hier generierten Daten in der Form mal erfolgen, dass diese Erkenntnisse zum Beispiel, wie Sie sagen, für Züchtungen herangezogen werden. Und was wir dafür liefern, sind Grundlagenforschungsdaten. Colleen hat es vorhin schon erwähnt, wir haben diese Bitterrezeptoren natürlich vornehmlich im Mundraum, um halt den Zweck des Bittergeschmackeindrucks bei der Nahrungsaufnahme zu ermöglichen, zu detektieren. Aber diese Bitterrezeptoren, das weiß man jetzt so seit 10, 15 Jahren, die sind eigentlich im ganzen Körper verteilt. Es gibt Bitterrezeptoren in Ihrem Gastrointestinaltrakt, in Ihrem Magen, in Ihren Lungen, im Herz, auf Blutzellen. Und das Entdecken dieser Rezeptoren in völlig anderen Geweben als nur im Mundraum hat dazu geführt, dass man davon ausgeht, dass da viel mehr dahinter steckt.
Wie ist es bei jungen Leuten? Trinken die eher bitter oder eher blond?
Also tatsächlich gab es nach meiner Generation einen kleinen, einen kleinen Rückgang von den Kaffeetrinkern. Das konnte man tatsächlich auch zeigen, weil es den jungen Leuten einfach auch zu bitter war. Und dann kamen tatsächlich auch diese trendigen Kaffeegetränke auf den Markt. Und es gibt auch viele verschiedene neue Cafés, die eben solche Getränke anbieten. Also da gibt es Tafeln mit einer Liste von Variationen, wie man seinen Kaffee haben kann. Aber tatsächlich geht dieser Trend wieder zurück, den Kaffee pur zu trinken. Und ich bin mir auch sicher, dass es wieder eher zu diesen, ja, ich bestelle mir jetzt einen Filterkaffee oder einen kleinen Espresso nach dem Essen. Ich denke, das kommt wieder zurück.
Was ich sagen möchte, Arabica und Robusta, klar, die schmecken unterschiedlich, aber im Wesentlichen haben sie doch die gleichen Inhaltsstoffe. Und beim Rösten bilden sich natürlich daraus auch die ähnlichen Inhaltsstoffe. Das heißt, irgendwo ist es dann auch geschmacklich immer eine Frage der Quantität, weil man sagen kann, okay, die Bitterstoffklasse der Chlorogensäure-Laktone ist in beiden drin, nur im einen halt mehr, weil mehr Chlorogensäuren im Ausgangsmaterial drin sind. Die Bitterstoffklasse die Ketopiperazine wird in beiden gebildet, weil beide Protein enthalten und die Ketopiperazine werden durch Pyrolyse von Kaffeeprotein gebildet. Also das, wie gesagt, beliebige Tiefe von Nerd Talk.
Aber dann müssen wir eigentlich, Pyrolyse heißt, ist eben dieser Röstungsprozess, also ja. Das ist durch Feuer und Hitze ausgelöste Veränderung. Und Chlorogensäure ist was?
Chlorogensäure ist, also chemisch gesehen ist Chlorogensäure ein Dipsid aus der Chinasäure und der Kaffeesäure. Das ist eine Substanzklasse, die einigermaßen vielfältig ist. Die gibt es im Kaffee ganz besonders viel. Da macht das ja zwischen 5 bis 12% der Trockenmasse im Rohkaffee aus. Und das ist eine sogenannte Precursor-Substanz, eine Vorstufensubstanz, aus der ein ganzer Blumenstrauß an bitteren Produkten beim Rösten gebildet wird. Chlorogensäure ist eigentlich in annähernd jedem pflanzlichen Lebensmittel drin, ist auch in Kartoffeln drin, ist auch in Beeren drin. Aber in Kaffee ist es ganz besonders viel drin und das Besondere an Kaffee ist ja, dass es eigentlich das einzige Genussmittel oder Lebensmittel auf dem Markt ist, das diese Zubereitungsbedingungen hat. Also es gibt kaum ein anderes Lebensmittel, das wirklich bei 200 Grad 12 Minuten lang geröstet wird. Und das sind dann auch die Bedingungen, die vornehmlich diese kaffeetypischen Geschmack- und Aromastoffe bilden. Alles andere, was man so zu sich nimmt, wird ja maximal gekocht oder frittiert. Okay, aber das trockene Erhitzen, da ist Kaffee ja einigermaßen einzigartig.
Unter dem Strich haben wir ja viel jetzt darüber geredet, warum wir Kaffee trinken. Aber es gibt ja nicht nur die Debatte, die uns die ganze Zeit und die ganzen Jahre, seitdem wir Kaffee trinken, begleitet, warum wir Kaffee trinken, sondern auch die Frage, ist Kaffee eigentlich gesund?
Also, Kaffee hat tatsächlich einige Substanzen, wie zum Beispiel Kaffestol, Kaviol, die bekannt sind, dass sie entzündungshemmend, also antiinflammatorisch und auch wahrscheinlich für Diabetes Typ 2 Erkrankungen positiv, also eine positive Wirkung drauf haben. Roman, bin ich da richtig mit Diabetes Typ 2?
Also Diabetes Typ 2, da geht man davon aus, dass Kaffee präventive Wirkung hat. Wobei es dann natürlich wirklich schwierig ist, das mit Substanzen in Zusammenhang zu bringen.
Mir würde das ja schon reichen, nach all den Jahren, in denen man angenommen hat, dass Kaffee nicht so gesund ist, zu erfahren, dass er doch gesundheitsförderlich sein kann. Frau Bichelmeier, Herr Lang, danke fürs Gespräch. Und Ihnen und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Tonspur in dieser Woche. In der nächsten Woche sind wir wieder da. Viele herzliche Grüße, Ihre, eure Ursula Weidenfeld.